Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ein herzlicher Gruß, wie immer, auch nach Südtirol an all diejenigen, die uns nun über Radio Maria hören. Schön, dass Sie heute Abend bei uns wieder mit dabei sind. Mein Name ist Gregor Dornis. Christsein in der Welt, das ist ja ein sehr beliebtes Schlagwort unserer Zeit. Wir sollen unseren Glauben ganz leben in der Welt. Und dann hört man oft die Klage, ja, wir würden ja gern, aber unseren Wortschatz kennt keiner mehr. Überall müssen wir bei Null anfangen. Sünde, Gnade, Erlösung, ewiges Leben. Mit diesen Begriffen kommen wir heutzutage nicht weit. Aber wenn's um die Tugenden geht, naja, da schaut's schon etwas anders aus. Seien es die sogenannten klassischen Kardinaltugenden, etwa der Mut, oder auch die göttlichen Tugenden, etwa die Hoffnung. Und unser heutiges Tugendpaar, das scheint zu den Spitzenreitern unter den christlichen Zentralbegriffen zu gehören und auch allgemein bekannt, Gerechtigkeit und Liebe, sind eigentlich, wenn man so einen Moment drüber meditiert, wohl die beiden Kernforderungen, die Otto Normalverbraucher an seine Lebenswelt richtet. Gerecht soll sie sein und obendrein noch liebesfähig. Nun, ob Christ oder nicht Christ, beide leben in der Welt und tragen so ihr jeweiliges Verständnis von Gerechtigkeit und Liebe mit sich herum. Und was verstehen Sie eigentlich darunter? Wo kommen diese Begriffe her? Haben es jetzt die Philosophen erfunden oder vielleicht die Christen oder die christlichen Philosophen? Was schwingt da alles mit, wenn Menschen diese beiden Begriffe Gerechtigkeit und Liebe im Mund führen? Fragen über Fragen, denen wir heute ganz in Ruhe und systematisch in einem ersten Teil über diese Tugenden nachgehen werden. Und wir freuen uns sehr, dass uns Professor Manfred Balkenohl dazu aus Osnabrück zugeschaltet ist, der sich die Zeit nehmen wird, uns diese beiden Tugenden grundlegend zu erläutern. Grüß Gott und guten Abend nach Osnabrück, Professor Balkenohl.
Einen schönen guten Abend, Herr Dornis.
Professor Balkenohl, Sie sind emeritierter Professor für Moraltheologie, haben dies lange Jahre an der Universität Osnabrück unterrichtet. Mal eine Frage zum Anfang. Als Sie so selbst studiert haben, als Sie Ihre akademische Laufbahn angetreten haben, gab es da so einen Moment, erinnern Sie sich an einen Moment, wo Sie in ganz besonderer, vielleicht auch prägnanter Weise auf dieses Paar, auf diese beiden Tugenden Gerechtigkeit und Liebe gestoßen wurden?
Ja, doch, ganz sicherlich in meinem Studium. Zu meinen Lehrern zählt Josef Höffner, der spätere Kardinal, und Wilhelm Heinen. Beide kommen von Theodor Münker, einem Moraltheologen, der auch von hier die Grundlagen versucht hat zu erforschen. Und von Wilhelm Heinen haben wir ja das Werk Liebe als sittliche Grundkraft und ihre Fehlformen. Und Josef Höffner eine ganze Reihe anderer Werke. Und ein Wort von Josef Höffner, was mir in Erinnerung geblieben ist, lautete ja: die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit von heute ist die Liebe von gestern. Die Liebe von heute ist die Gerechtigkeit von morgen. Also die Zusammengehörigkeit von Gerechtigkeit und Liebe, sagt er hier aus. Beide ergänzen sich gegenseitig, wirken zusammen, beleben und stützen sich. Das war die Aussage beider Lehrer, die ich gerade nannte, von Wilhelm Heinen und von Josef Höffner.
Gut, dann dürfen wir sehr gespannt sein, was Sie uns heute Abend zu diesen beiden Tugenden, die Tugenden Gerechtigkeit und Liebe, sagen werden. Jetzt freuen wir uns, Ihnen zuhören zu dürfen, Professor Balkenohl.
Ja, Dornis, ich bedanke mich. Sehr verehrte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte da anknüpfen, was ich gerade sagte. Gerechtigkeit von heute ist die Liebe von gestern. Die Liebe von heute ist die Gerechtigkeit von morgen. Gerechtigkeit und Liebe haben zu tun mit dem menschlichen Zusammenleben. Das menschliche Zusammenleben steht unter dem Zeichen der Gerechtigkeit und der Liebe. Beide sind Ausstrahlungen derselben Gottesgeistes. Ich sagte bereits, beide ergänzen sich gegenseitig, wirken zusammen, beleben und stützen sich. Die Beziehungen, nicht nur der einzelnen Menschen untereinander, sogar die Beziehungen zwischen den Völkern, so lehrte ja von Johannes der 23. So wörtlich, sollen nicht von der Furcht, sondern von der Liebe geprägt sein. Denn der Liebe ist es vor allem eigen, die Menschen zu einer aufrichtigen und vielfachen Zusammenarbeit zu führen. Ohne Liebe gibt es keine Zusammenarbeit, keine echte Zusammenarbeit zwischen Menschen, auch nicht ohne die Gerechtigkeit. Denn je mehr die Menschen und die Menschheit im industriellen Zeitalter und im globalisierten Zeitalter eine Einheit geradezu wird, desto mehr sind auch die Menschen fremder Rassen und Zivilisationen unsere Nächsten. Und desto mehr muss die christliche Liebe über Familie, da hat sie natürlich ihren Ursprung, sie muss aber über Familie, Verwandtschaft, Nachbarschaft, Dorf, Stadt und Volk hinauswachsen und sich auch der Not zuwenden, unter der Menschen in anderen Erdteilen leiden. Auch das ist wichtig zu sehen. Nur die Liebe bewahrt uns vor der unseligen und unchristlichen Freund-Feind-Haltung, sowohl im eigenen Land und auch unter Völkern. Und wir wissen, wie verheerend es sich in den letzten Jahrhunderten, in den letzten 100 Jahren und für unser Volk ausgewirkt hat. Die Kriege. Nur Gerechtigkeit und Liebe vermag, die Menschen im Kleinen zusammen im Raum der Familie, der Verwandtschaft, der Nachbarschaft, sowohl als auch im Miteinander mit den Völkern vor Krieg und Auseinandersetzungen zu bewahren. Der Zusammenhang von Gerechtigkeit und Liebe taucht auch im Konzil auf, in Kirche und Welt. Nummer 77 von 77 und 78, wo Gerechtigkeit und Liebe zusammengesehen wird, wenn das hier wörtlich heißt, das Konzil möchte den wahren und hohen Begriff des Friedens klarlegen, die Unmenschlichkeit des Krieges verurteilen und mit allem Ernst einen Aufruf an alle Christen richten, mit Hilfe Christi, in dem der Friede gründet, mit allen Menschen zusammenzuarbeiten, um untereinander in Gerechtigkeit und Liebe den Frieden zu festigen und all das bereitzustellen, was dem Frieden dient. So dass wir sagen können, Gerechtigkeit und Liebe hat es mit dem Frieden zu tun. Ohne Gerechtigkeit und Liebe gibt es keinen Frieden unter den Menschen. Der Friede besteht nicht darin, und das ist jetzt wieder wörtlich, Konziltext 78, Kirche und Welt, dass kein Krieg ist, er lässt sich auch nicht bloß durch das Gleichgewicht entgegengesetzter Kräfte sichern. Er entspringt ferner nicht dem Machtgebot eines Starken. Er heißt vielmehr mit Recht und eigentlich ein Werk der Gerechtigkeit. Ein Wort aus Jesajas 32, 17. Übrigens auch der Leitspruch von Pius dem 12. Er ist also Frucht der Ordnung, die ihr göttlicher Gründer selbst in die menschliche Gesellschaft eingestiftet hat und die von den Menschen durch stetes Streben nach immer vollkommenerer Gerechtigkeit verwirklicht werden muss. Ebenfalls im Konzil heißt es wiederum wörtlich, der irdische Friede, der seinen Ursprung in der Liebe zum Nächsten hat, ist aber auch Abbild und Wirkung des Friedens, den Christus gebracht hat und der von Gott dem Vater ausgeht. Gerechtigkeit und Friede führt auch dazu, dass keine Gewalt angewendet wird. Selbst dann nicht, wenn sich Menschen ungerecht behandelt fühlen. Und das heißt, ich zitiere auch diese Stelle aus Kirche und Welt, vom gleichen Geist bewegt, so der Konzilstext, können wir denen unsere Anerkennung nicht versagen, die bei der Wahrung ihrer Rechte darauf verzichten, Gewalt anzuwenden, sich vielmehr auf Verteidigungsmittel beschränken, so wie sie auch den Schwächeren zur Verfügung stehen. Das ist auch ein wichtiger Gesichtspunkt, den wir sehen müssen. Gerechtigkeit und Frieden führt dazu, Gewalt zu verachten, sie nicht anzuwenden. Und nun wollen wir uns zunächst mal der Gerechtigkeit, dem Wort Gerechtigkeit auch zuwenden und dann der Liebe und dann, wie sie auch im christlichen Sinne zusammenstehen. Das deutsche Wort Gerechtigkeit, im Griechischen Hedikaiosyne und im Lateinischen Justitia. Deutsch Gerechtigkeit ist zusammengesetzt aus der Vorsilbe G, dem Wurzelbegriff Recht und der Endung Ichkeit, welche die Abstraktion kennzeichnet. Also Gerechtigkeit ist ein Begriff, der vieles zusammenfasst. Und die Vorsilbe G sogar wird der erweiternde, der vereinigende und umfassende Charakter zum Ausdruck gebracht, wie etwa der Bedeutungsgehalt von Berg und Gebirge, Feld, Gefilde. Worin besteht nun das Vereinigende und Umfassende in dem Begriff Gerechtigkeit? Wohl darin, dass er als der Inbegriff des Rechtes bezeichnet werden darf. Wie es eben in dem ursprünglichen griechischen Begriff, der ist ursprüngliche griechische Philosophie, steckt auch mit da drin, Hedikaiosyne, als Rechtlichkeit zum Ausdruck kommt. Das Inbegriff des Rechtes, die Rechtlichkeit als Inbegriff des Rechtes. Dikaios heißt ja gerecht, rechtlich, rechtschaffen, ehrlich, gesittet. Und schon sehr früh war in dem Wort Gerechtigkeit und auch in dem Wort gerecht mit enthalten, vor Gott gerechtfertigt, auch vorchristlich schon, vor Gott gerechtfertigt. Wir kennen ja die Rechtfertigungslehre, die ja bedeutsam war in den Auseinandersetzungen. In den Auseinandersetzungen im konfessionellen Zeitalter hatten wir durchaus noch Auseinandersetzungen. Also vor Gott gerechtfertigt gehört auch hinzu. Aber auch rechtmäßig, gesetzlich, recht, richtig und gebührend, gehörig, billig, auch tüchtig, brauchbar, tauglich, gut. Tugendlichkeit wäre also auch in einem Umfeld der Gerechtigkeit anzusiedeln. Und Rechte, das gehört auch schon früh zum Begriff der Gerechtigkeit. Rechte sind mit Pflichten verbunden. So bedeutete das Wort im Griechischen, ich bin verpflichtet, auch ich bin berechtigt. Ich bin berechtigt und ich bin verpflichtet. Ist ein und dasselbe Wort, nämlich Dikaios. Dikaios eimi heißt, ich bin verpflichtet und ich bin berechtigt. Auch, ich muss billigerweise etwas tun oder es unterlassen, heißt auch Dikaios eimi, so übersetzen wir das. Würdig heißt es auch, die Würde spielt ja auch eine Rolle, die Würde des Menschen, also Gerechtigkeit hat mit der Würde des Menschen zu tun. In der Renaissance kam diese Sicht wieder zum Vorschein. Die Renaissance, die ja auf die Antike zurückgriff, hat auch diesen Punkt in den Vordergrund der Überlegungen gestellt. Und die Würde des Menschen wurde ja auch in der Bildhauerei, in der Plastik versucht darzustellen. in dem Begriff der Gerechtigkeit ist aber auch der Begriff des Vorrechtes, aber auch Rechtsverfahren und Rechtsgrund angesiedelt, auch Rechtsfragen. Das Adverb Dikaios wird mit Recht und Gebühr wiedergegeben, auch in der Übersetzung in Wahrheit. Also wenn in Rechtsfragen die Frage gestellt wird, wie es denn in Wahrheit, wie der Sachverhalt, ein Sachverhalt denn in Wahrheit aussieht, das ist ursprünglich in dem Begriff Dikaios und Dikaiosünde Gerechtigkeit mit gemeint. Wir stehen ja also schon ein Stück weit in der Rechtsphilosophie. Und wir müssen sagen, die Gerechtigkeit gehört zu den ältesten Wertbegriffen. Die Philosophen Platon und Aristoteles erhoben die Gerechtigkeit zur Kardinaltugend. Das Wort ist anfangs genannt worden. Zur Kardinaltugend, die das Zusammenwirken der anderen Tugenden, insbesondere die Ausgewogenheit von Vor- und Nachteilen regeln sollte. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Gedanke, ein Gedanke des abendländischen Denkens, wohin zielt denn die Gerechtigkeit? Welches ist die Zielperspektive? Als Inhalt der Rechtsidee zielt Gerechtigkeit auf die Harmonie in der Menschenwelt. Nicht nur auf die Harmonie in der Menschenwelt, auch auf die Harmonie in der Menschenseele. Das ist die Zielperspektive der Gerechtigkeit. Und da haben wir in dem alten griechischen Denken, ich sprach eben von Platon und Aristoteles, haben wir das Wort Harmonia, ist griechisch Hä, Harmonia, und bedeutet, wir übersetzen Harmonie, ein ganz zentraler Begriff. Bedeutet ursprünglich Verbindung. Auch die Klammer, die Falz, das ist die kommunikative Seite der Gerechtigkeit, dass sie auf Harmonie hinzielt. Eben hatten wir schon gesagt, das Werk der Gerechtigkeit ist der Friede. Der Leitspruch von Pius, dem 12. aus Jesajas genommen. Und daher heißt ja auch, die Harmonie ist der Vertrag, das Ebenmaß. Harmonius heißt nämlich passend. Und weil die Harmonie erreicht werden soll, ist es auch wichtig, dass die Harmonie jedem, die Gerechtigkeit, jedem das Seinige zuteilt, so wie es Augustinus bereits gesehen hat. Ich zitiere jetzt Augustinus so wörtlich. Die Gerechtigkeit, deren Aufgabe es ist, jedem das Seinige zuzuteilen, wodurch im Menschen eine gewisse Ordnung der Natur aufgerichtet wird, sodass die Seele Gott unterworfen wird oder zu Gott hingeführt wird. Die Gerechtigkeit, deren Aufgabe ist es, jedem das Seine zuzuteilen, wörtlich, sua quicvel tribure, jedem das Seine zuzuteilen, nicht jedem das Gleiche. Das wusste Augustinus, wusste aber auch von den Philosophen wie Platon und Aristoteles. Das wussten die auch schon. Und später kam dann noch die Gerechtigkeit und die Liebe dazu. In der griechischen Philosophie hatten wir Gerechtigkeit und Harmonie, die Harmonia. In der christlichen Tradition war das Werk der göttlichen Gerechtigkeit stand im Mittelpunkt. Und das Werk der göttlichen Gerechtigkeit setzt immer das Werk der Barmherzigkeit voraus und gründet in ihr. Die göttliche Gerechtigkeit kann sich nur verwirklichen, dadurch, dass der Mensch Barmherzigkeit übt. Das ist Thomas von Aquin. Ich zitiere ihn jetzt wörtlich, so wie er sagte, das Werk der göttlichen Gerechtigkeit setzt immer das Werk der Barmherzigkeit voraus und gründet in ihr. in der Summa Theologica 1, 21, 4c. Ich sage nochmal, Summa Theologica 1, 21, 4c. Ich sage es Ihnen noch einmal, das Werk der göttlichen Gerechtigkeit setzt immer das Werk der Barmherzigkeit voraus und gründet in ihr. Das ist Thomas von Aquin, der auch sagte, die Gerechtigkeit ohne Liebe ist Grausamkeit. Das ist jetzt von der christlichen, also die christliche Fortsetzung. Aber wir haben hier noch andere Anknüpfungspunkte zur Antike, wenn die Gerechtigkeit, die Harmonie in der Menschenseele und zwischen den Menschen grundlegen soll. Und noch ein Wort von Thomas von Aquin. Ich sage nochmal, Gerechtigkeit ohne Liebe ist Grausamkeit und Liebe ohne Gerechtigkeit. Auch das ist Thomas. Sie merken, dass Thomas auch ein Philosoph war. Liebe ohne Gerechtigkeit ist Blindheit. Hochinteressant. Also Augustinus nochmal. Sua quique tribuere ich einem jeden das Seinige zuzuteilen. Weil das die Natur, die Ordnung der Natur ist, die Gott in die Seele des Menschen eingesetzt hat, eingesenkt hat. Und insofern ist Gerechtigkeit nach Augustinus auf dem Naturrecht aufgebaut. Das haben wir in De Civitate Dei. Ich sage Ihnen auch die Stelle. Das ist 19,4. De Civitate Dei 19,4. Bei Thomas waren diese wichtigen Stellen Summa Theologica 1, 21, 4c. Also, Gerechtigkeit hat einen anweisenden Charakter. Die Gerechtigkeit weist an, Ungleiches ungleich zu behandeln, Gleiches aber gleich. Dadurch ist die Gerechtigkeit die Grundlage der Gemeinschaftsordnung. Das steht auch bei Cicero, ja, ein Philosoph, großer Philosoph, in De Officiis 1,15. Cicero, De Officiis 1,15, suum quique. Man hat dieses Wort Cicero zugeschrieben. Er hat es aber von den Griechen übernommen. Traditionell nach Aristoteles und Thomas von Aquin gibt es eine Dreigliederung der Gerechtigkeit, deren Teile auch miteinander im Widerstreit liegen können. Da haben wir einmal die Justitia legalis, also der Gehorsam gegen die rechtmäßige Obrigkeit und ihre Gesetzen und ihren Gesetzen. Das ist einmal ein Stück der Gerechtigkeit, aber auch Gerechtigkeit als Ausdruck teilende Gerechtigkeit. Also so umquick wir jedem das Seine. Eine austeilende Gerechtigkeit, die man auch genannt hat, Justitia distributiva, die austeilende Gerechtigkeit und die ausgleichende Gerechtigkeit. Weil es sonst keine Harmonie weder in der Menschenseele noch in der Menschengemeinschaft geben kann. Die ausgleichende Gerechtigkeit, also Justitia commutativa. Diese Dreigliederung der Gerechtigkeit bestimmt Gerechtigkeit in der Verwirklichung der Rechtsidee. Als Sachgerechtigkeit steht sie der Zweckmäßigkeit nahe, die zwischen individueller, sittlicher Lebensgestaltung und institutionellen Rechtsnormen abzuwägen hat. Insofern haben wir auch Verteilungsgerechtigkeit, wir haben Leistungs- und Bedarfsgerechtigkeit, wir haben ausgleichende Gerechtigkeit bis hin zur globalen Gerechtigkeit. Davon hatten wir eben schon gesprochen. Bevor wir diesen Gedanken vertiefen und dann zur christlichen Bitte der Gerechtigkeit hineingehen, hören wir einige Klänge Musik.
Thank you.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Credo, der Glaube der Kirche. Heute erläutert uns Professor Manfred Balkenhol aus Osnabrück die Tugenden, Gerechtigkeit und Liebe in einem ersten Teil. Wir haben zunächst einmal einen allgemeinen Blick auf Gerechtigkeit und Liebe geworfen. Die Gerechtigkeit und Liebe vermögen die Menschen im kleinen Raum als auch im großen Maßstab zusammenzuhalten. Sie führen zu Gewaltverzicht, selbst dann, wenn Menschen sich ungerecht behandelt fühlen. Wir haben auch dabei einen Blick auf das Konzil geworfen, auf Gaudium et Spes. Dann sind wir weitergegangen und haben einen grundlegenden Blick auf die Geschichte dieses Begriffes Gerechtigkeit geworfen. Schon in der griechischen Philosophie hat es entfaltet das Wort Gerechtigkeit ein breites Bedeutungsspektrum. Es lässt sich vielleicht zusammenfassen als das vereinigende Prinzip, als Inbegriff des Rechtes. Und die Gerechtigkeit zielt auch auf etwas, nämlich auf Harmonie. Harmonie in der Menschenwelt und Harmonie in der Menschenseele. Augustinus fasst es später so zusammen, die Aufgabe der Gerechtigkeit sei es, jedem das Seine zuzuteilen, sua cuique tribuere, und damit führe sie zu Gott. In der christlichen Tradition wird dann dies erweitert in dem Sinne, dass, wie Thomas von Aquin sagt, das Werk der Gerechtigkeit immer das Werk der Barmherzigkeit voraussetzt und in ihr gründet. Damit erschließt sich ein neuer Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und Liebe. Er sagt wörtlich, Thomas von Aquin, Gerechtigkeit ohne Liebe ist Grausamkeit und Liebe ohne Gerechtigkeit ist Blindheit. Die Gerechtigkeit hat anweisenden Charakter, nämlich Ungleiches ungleich zu behandeln und Gleiches gleich. Ferner haben wir zum Abschluss noch einen Blick auf die klassische Dreiteilung der Gerechtigkeit geworfen, nämlich in eine Justitia legalis, also eine Gerechtigkeit, die der Obrigkeit, dem Gesetz verpflichtet ist. Es gibt dann weiter eine austeilende Gerechtigkeit und ganz wesentlich eine ausgleichende Gerechtigkeit. Wir freuen uns nun, Ihnen weiter zuhören zu dürfen, Professor Balkenhol.
Danke, Frau Dollis. Die Idee der Gerechtigkeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Idee der Gerechtigkeit verpflichtet waren schon die Schüler des Hippokrates und des Aristoteles, also griechische Philosophie, die gemäß der ärztlichen Maxime nur Nutzen und nicht Schaden, eine Philosophie des Wohltuns entwickelt hatten, also eine Philosophie der Beneficia, des Wohltuns entwickelt hatten. Nur Nutzen und nicht Schaden, basierend auf der Grundidee der Gerechtigkeit. Das ist ja die hippokratische Philosophie des Wohltuns. Dazu zählt, dass der Arzt wie ein anderer Philosoph den Reichtum verschmäht und die ihm früher erwiesene Wohltat dem zahlungsunfähigen Patienten gleichsam als ein vorausgezahltes Honorar verrechnet. Wenn also ein Patient zahlungsunfähig ist, dann darf der Arzt ihm gar kein Geld abverlangen. Auch einem Armen nicht abverlangen. Das stand auch in den weiterführenden Texten des Eides des Hippokrates drin. Denn in dem Fall hatte der Arzt das Honorar ja schon bekommen. Die Wohltaten, die ihm erwiesen worden sind, dass er in die ärztliche Kunst eingeführt worden ist, die Wohltaten, die ihm erwiesen worden sind, das ist bereits das Honorar, was ihm bezahlt worden ist. Darum darf er das nicht nochmal nehmen von dem zahlungsunfähigen Patienten. Und die Prinzipien des Eides waren in der Idee des Medicus Gratiosus enthalten, des Arztes, der Gratiosus, das Wort Gratis kennen wir, der umsonst, also Gnade, Gratia heißt Gnade, gnädig. Das kennen wir heute insofern kaum noch. Das wissen wir ja gar nicht mehr. Und in der Ausbildung, das darf ich am Rande erwähnen, in der Ausbildung der Ärzte hat man ja das Philosophikum gestrichen zugunsten des Physikums. Das Philosophikum ist durch das Physikum ersetzt worden. Die alten Ärzte, die noch das Philosophikum absolvieren mussten in ihrer Ausbildung, die wissen das noch. Das waren Philosophen. Und der Arzt, wie jeder andere Philosoph, da war ein oberstes Gesetz, hatte den Reichtum zu verschmähen, weil er im Dienste der Menschen stand. Das sage ich hier nur am Rande. Hat aber mit Gerechtigkeit zu tun. Begründet hat das der Arztphilosoph Galen. Und es steht auch im Kommentar zu Hippokrates Epidemien, 6. Das ist das hippokratische Werk. Im Zusammenhang mit den Notizen des Hippokrates zum Thema Entgegenkommen gegenüber dem Patienten. Diese hohen wissenschaftlichen Intentionen von Platon, Aristoteles und Hippokrates waren im Laufe der Zeit natürlich nicht mehr so selbstverständlich, waren auch oft verloren gegangen. Aber man kehrte zurück zu einer kritischen Haltung, die Begründungen forderte, auch logische Beweise forderte. Man ist plötzlich nicht mehr Dogmatiker, man ist Kritiker. Man ist Skeptiker geworden. Dann wird dann die kritische Akademie oder auch skeptische Akademie genannt. Und nun ist interessant, das sage ich Ihnen aber auch in aller Kürze, da gab es ja in Rom im Jahre 155 vor Christus eine Philosophengesandtschaft, also eine Akademie sozusagen, ein Gespräch über Philosophie zum Thema Gerechtigkeit. Und einer dieser kritischen Philosophen der hieß Carneades. Einer von denen, ich sage nur einen Namen, Carneades. Und er hielt dort 155 vor Christus an einem Tage eine Rede zum Lobe der Gerechtigkeit, der man beipflichtete, ob ihre einleuchtenden Beweise, um am anderen Tage eine Rede gegen die Gerechtigkeit zu halten, die man für ebenso einleuchtend fand. Obgleich er jetzt auseinandersetzte, dass es keine Gerechtigkeit auf der Welt gebe. Und der Beweis war folgender: Die politischen Machtansprüche der Staaten seien das Gegenteil von Gerechtigkeit, wie man an der Politik des Römerreiches am allerbesten sehen könnte. Wollte man nämlich Gerechtigkeit üben, dann müssten die Römer ihre Eroberungen wieder herausgeben und zu ihren Hütten zurückkehren. Das war der eigentliche, der schlagende Beweis für ihn, dass es gar keine Gerechtigkeit geben könne. Das war dem biederen Cato zu viel, der Senator. Wenn man den Überzeugungen, auf denen der Staat ruht, mit so viel Intellektualismus kommt, dann ist nämlich nach Cato die öffentliche Sicherheit gefährdet. Das war dem Senator und Hühnerhalter, der hat den Landsitz, da hat er Hühner gehalten, war ihm zu viel. Darum brachte er wieder einmal ein Citrum Censeor ein, also so eine Bemerkung hinter jeder Rede, die er hielt. Hinter jeder Rede, da hieß es hinterher, die Philosophen müssen so schnell wie möglich aus der Stadt ausgewiesen werden. Also wiederum ein Citrum Censeor, das ehemalige Citrum Censeor, heute lautete ja Citrum Censeor Karthago im Essen der Länder, nur ganz am Rande. Also im Übrigen bin ich der Auffassung, dass Karthago zerstört werden müsse. Und jetzt Citrum Censeor Philosophos, quam celerim, so schnell wie möglich, esse expellendos. So schnell wie möglich müssen die Philosophen aus der Stadt ausgewiesen werden. Ja, wenn die Philosophen mit solchen Argumenten kommen, dass sie so einem Senator und Hühnerhalter zu viel. Also, wir sehen, dass schon in der kritischen Akademie zwei Welten aufeinander prallten. Auf der einen Seite die objektive Wirklichkeit, die praktische Wirklichkeit, und auf der anderen Seite der Wahrheitswille. Also diese kritische Haltung, wir brauchen keine kritische Schule mehr, 2000 Jahre später, alles schon da gewesen unter der Sonne. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Man hatte nicht die Wahrheit 155 vor Christus, sondern nur die Wahrscheinlichkeit. Und man hat sich zurückhaltend in seinem Urteil zu üben, in der sogenannten Epoche, die Zurückhaltung. Da sehen wir also dass die Gerechtigkeit, also eine ganze Tagung zum Thema Gerechtigkeit, auseinanderplatzte. Wie sieht es nun im Christentum mit der Gerechtigkeit aus? Das schaffen wir auch noch gerade da zu tun. Was die christliche Gerechtigkeit anbetrifft, ist die Gerechtigkeit im Neuen Testament ein zentraler Begriff. Es klingt einem ja immer in den Ohren noch. Denn ich sage euch, es sind Worte Jesu, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, nicht größer ist, nicht höher ist, je nachdem, in welcher Lesart wir es haben, wenn eure Gerechtigkeit nicht größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel gelangen. Und wir haben weiter das Wort, aber wehe euch Pharisäern, dass ihr die Ranke und jegliches Gartengewächs verzehntelt und das Recht und die Gerechtigkeit und die Liebe zu Gott außer Acht lasst. Und bei Matthäus 5,20 lesen wir, denkt nicht, ich sei gekommen, um Gesetz und Propheten aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Und dann war mit Matthäus 5,20 das eben gehörte Wort. Darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist, nicht weit größer ist, also die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Gerechtigkeit und Liebe also. Und bei Matthäus 5,16 lesen wir doch, hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, lass es also nicht vor dir herausposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gesehen zu werden. Bei Matthäus 23,23 hören wir, das Wort ist bekannt, aber noch einmal, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz außer Acht, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Blinde Führer seid ihr. Bei Lukas 11,42 lesen wir, die Gerechtigkeit aber muss die Liebe, die Gerechtigkeit aber und die Liebe zu Gott vergesst ihr. Gerechtigkeit und Liebe. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Wir denken jemand Thomas von Aquin das Wort. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Treue als Einheit. Blinde Führer seid ihr. Und das haben wir alles bei dem achtfachen Wehruf über die Pharisäer. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Gewändern lang. Und bei Matthäus 23,13 lesen wir, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr verschließt den Menschen das Himmelreich. Ihr selbst geht nicht hinein, aber ihr lasst auch die nicht hinein, die hinein wollen. Den 23,27 lesen wir, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie die Gräber, die außen weiß angestrichen sind und schön aussehen. Innen sind sie aber voll Knochen, Schmutz und Verwesung. So erscheint auch ihr von außen den Menschen gerecht. Innen aber seid ihr voll Heuchelei und ungehorsam gegen Gottes Gesetz. Also Gerechtigkeit Gottes, Gerechtigkeit Gottes als Gottesgesetz verlangt die Liebe, die Barmherzigkeit. Und wir denken nochmal an Thomas, Gerechtigkeit ohne Liebe ist Grausamkeit. Und Liebe ohne Gerechtigkeit ist Blindheit. Und wir haben das Wort bei Lukas 11, 39. Immer seid ihr voll Raubgier und Bosheit. Das Wort Raubgier ist ja hart, ein hartes Wort. Oder gibt es eher das Wort Habgier? Hier steht bei Lukas 11, 39, immer seid ihr voll Raubgier. Ganz sehr hart, das sind die härtesten Worte, die wir ja doch im Neuen Testament haben. Bei den Propheten haben wir auch zu harte Worte. Bei den Propheten bei Amos. Zum Beispiel. Der sagt, ihr seid ja Hunde. Und hier haben wir, immer seid ihr voll Raubgier und Bosheit. Ihr wollt in den Synagogen den vordersten Platz, den vordersten Sitz haben und auf den Straßen und Plätzen von allen gegrüßt werden. Ja, das haben wir in der Bibel drin. Und wir wollen gleich nochmal zum Schluss einige zusammenfassende Gedanken machen und zwischendurch noch etwas Musik hören.
Die Tugenden, Gerechtigkeit und Liebe heute mit dem ersten Teil in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute mit Professor Manfred Balkenohl aus Osnabrück. In einem zweiten Teil haben wir in einem geschichtlichen Durchblick, den wir fortgesetzt haben, noch einen Blick auf die griechischen, als eine griechische ärztliche Maxime der Gerechtigkeit, einen Blick auf diesen philosophischen Ursprung geworfen. Es steht dahinter nämlich die Philosophie der Beneficia, des Wohltuens, also dass ein Arzt nur wohltun soll und nicht schaden darf. Das war dann im Lauf der Zeit nicht mehr, diese Auffassung von Gerechtigkeit war dann im Lauf der Zeit vielleicht nicht mehr so selbstverständlich. Wir haben einen Blick auf bestimmte skeptische Gedanken, also der antiken Skepsis, geworfen und sind übergegangen zum Blick auf Jesus und auf das Neue Testament, auf Worte von ihm, in denen er ganz klar und wirklich mehr als eindeutig den Zusammenhang von Gerechtigkeit und Liebe herstellt, wie es sich beispielsweise in diesem Satz zeigt, wenn eure Gerechtigkeit nicht größer ist als die der, weit größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel gelangen. Und nun zum Abschluss hören wir noch eine Zusammenfassung der bisherigen Gedanken.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist so, dass Gerechtigkeit ohne Liebe Grausamkeit ist. Die Liebe des Menschen zu sich selbst, zum mitmenschlichen Du und näher hin zu Gott. Diese Liebe ist eine Haltung, die sich sowohl auf die Umwelt als auch auf das eigene Selbstwertgefühl eines Menschen auswirkt. Liebe nämlich verändert die Atmosphäre. Und ich zitiere nochmal das Wort, das wir zu Beginn gesagt haben. Die Gerechtigkeit von heute ist die Liebe von gestern. Die Liebe von heute ist die Gerechtigkeit von morgen. Die Liebe bewirkt die Gerechtigkeit. Soweit war die griechische Philosophie noch nicht. Sie sah wohl, sie war auf dem Wege. Die Harmonie hat sie gesehen. Aber wir können auch sehen, wie die hohe Philosophie der Antike in die christliche Religion hineinkam. Die Liebe befähigt dazu, einen Menschen anzunehmen, ihn zu verstehen, ihn gerecht zu behandeln, jedem das Seine zukommen zu lassen. Sie ermächtigt dazu, den Menschen zu akzeptieren, so wie er ist, mit seinen Fehlern, aber auch mit seinen Qualitäten. Auch mit seinen Leiden und seinen Krankheiten. Sie ist geduldig und hat eine heilende und helfende Wirkung. Die tiefste und umfassendste Aussage über die Liebe, die es in der ganzen Weltliteratur gibt, finden wir beim Apostel Paulus im sogenannten Hohenlied der Liebe. Wir haben ja zweimal ein hohes Lied der Liebe, einmal im Alten Testament und beim Heiligen Paulus, welches wir auch als hohes Lied der Liebe bezeichnen, wo es heißt, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sie sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Und dann die Worte, sie erträgt alles. Sie glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Ja, diese Macht, die wir Liebe nennen, zusammen mit der Gerechtigkeit, noch einmal zusammengefasst in dem Wort Jesu, dem Hauptgebot des Christentums, in dem die Liebe unvergleichlich zum Ausdruck kommt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit allen deinen Kräften. Das ist das Wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und da haben wir die Zusammenfassung von Gerechtigkeit und Liebe. Ich bedanke mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
Herzlichen Dank, Professor Balkenohl, für Ihre Worte, für Ihren Vortrag zu Gerechtigkeit und Liebe, diesen beiden Tugenden. Professor Balkenohl, gehen wir noch einmal zurück zur Harmonie. Sie haben gesagt, die alten Griechen haben also die Harmonie gesehen, das, worauf die Gerechtigkeit zielt. Nur ist es ja so, dass wir mit der Harmonie heutzutage so ein bisschen Probleme haben. Und Sie haben auf den griechischen Ursprung dieses Wortes hingewiesen, dass da so etwas wie passend dahinter steckt. Und wenn wir sowas hören heutzutage, dann sagen wir, na ja, also da ist doch die große Gefahr dahinter, dass wir dann irgendwann sagen, na gut, was nicht passt, wird passend gemacht. Und dass wir dann sozusagen so eine Harmonie erzwingen. Wie bewahren wir uns denn davor, dass aus unserer Gerechtigkeit keine falsche Harmoniesucht wird?
Ja, das hat man ja auch in der griechischen Philosophie schon gesehen. Und die kritische Schule, die ich auch ganz kurz hineingenommen habe, in Galea, diesen Leuten, die haben das ja auch schon gesehen. Ja, man kann da in ein Wort eigentlich hineinpacken, was immer man will. Das Wort Gerechtigkeit, darum hat ja der Kandidat an dem einen Tag einen Vortrag gehalten zum Lobe der Gerechtigkeit, um ihn am anderen Tag zu sagen, dass die Gerechtigkeit gar nicht gibt. Ähnlich ist es mit der Harmonie, da war die kritische Schule, die also hier nicht mehr dogmatisch war, sondern kritisch. Na, es ist ja auch bis in das Neue Testament, bis ins Christentum hinein, offen geblieben, worin die Harmonie eigentlich liegt. Und es ist ja erst im Christentum die richtige Antwort gegeben worden, die Weiterführung. Über Augustinus hinaus, nachher bis zu Thomas von Aquin auch, nämlich die Beziehung des Menschen zu sich, zu den Mitmenschen und zu Gott. Und wie diese Beziehung auszusehen hat, das war ja doch das große christliche Thema. Und die Harmonie, die man ja in der Renaissance versuchte wiederherzustellen. Die Renaissance ging ja auf die Antike zurück. Die Harmonie wurde dargestellt in der Plastik, die Figuren, die Körperlichkeit, aber auch in der Malerei. Leonardo da Vinci, wir haben da diese Leute. Das ist dann auch eine große oder in der Renaissance der Bau des Petersdomes, die war als das Ziel eine Harmonie, die herzustellen. Das neue Jerusalem auf Erden, all diese Vorstellungen, das war doch hochinteressant. Das hatte der Höhepunkt bei Leonardo da Vinci. Jahre 1550 zum Beispiel, Raphael, Michelangelo muss ich hier nennen. Die Renaissance ist nicht nur eine Bezeichnung für eine kulturgeschichtliche Periode, sie war auch ein Wiederaufleben der Wissenschaften, eine Gegenbewegung gegen das als finster vermeinte Mittelalter und der Aufgang einer als aufgeklärt vermeinten Neuzeit. Und auch die Wiederbelebung des klassischen Altertums, das gehörte auch zur Renaissance, dass man auch so die Frage stellt, was ist denn die Harmonie? Und dann war man ja auch dabei, die christliche Welt erneut hineinzunehmen, die Frage zu stellen, was denn die christliche Forderung an den Menschen ist. Und es ist auch interessant, gerade in der Renaissancezeit die Armutsbewegung oder die Armutsbewegungen aufblühten, dass man das, was man zu viel hatte, mitteilte den Armen oder selbst in Armut lebte. Denken wir doch auch an Franziskus, 200 Jahre noch vor der Renaissance, der ja mit seiner Gruppe die Kirche geradezu erneuert hat und den Menschen gezeigt hat, auf welche Weise man in Einfachheit leben konnte. Das war die andere Seite auch der Renaissance, dass solche Leute dann zum Zuge kamen. Nicht immer von den Päpsten wohlgeheißen, muss man schon auch sagen. Und in Deutschland wütete die Reformation und in Italien blühte die Renaissance. Beide wollen zu den Quellen zurück. Die Renaissance zu den Quellen des Altertums, auch zu den Quellen des Alten und Neuen Testamentes. Die Reformation wollte auch zu den Quellen des Neuen Testamentes, zum Evangelium. Aber die Renaissance, die Reformation haben sich ja in dieser Weise gar nicht so sehr begegnet schon. Aber da hat es ja noch viele, viele Schwierigkeiten gegeben, viele, viele Missverständnisse gegeben. Der Humanismus wollte auch zu den Quellen, ad fontes, zu den Quellen, die Quellen herausfinden und aus den Quellen heraus leben. Da war ja der Humanismus. Erasmus von Rotterdam wäre hier zu nennen, der ja die Einheit der Kirche bewahren wollte, der plötzlich merkte, wie schwierig die Situation geworden war, dass die Kirche auseinanderzubrechen drohte. Das war Erasmus von Rotterdam, der ja zum Schluss zunehmend bange war, dass die Kirche zerbrechen konnte. Und er war es ja, der auch den Weg zu den Quellen gewiesen hatte. Und Erasmus von Rotterdam hat ja Luther beauftragt, die Bibel zu übersetzen, eben auch zu den Quellen zu kommen. Das nur am Rande. Also, die Harmonie, die in der Antike gesehen wurde, als Zielrichtung, die konnte in dieser Weise nicht verwirklicht werden, weil die Voraussetzungen noch nicht da waren. Die wurden erst im Christentum deutlich. Als Offenbarungsgeschehen, möchte ich einmal sagen.
Und jetzt kommt die Frage, warum ist das so? Also warum, wenn man auch jetzt Ihren Ausführungen gefolgt ist, wenn man auch die einschlägigen Kulturgeschichten oder so etwas liest, dann hat man immer ein bisschen den Eindruck, als wären die Griechen bei aller Mühe und bei aller aufrichtigen Anstrengung des Denkens eigentlich über diese Gerechtigkeit nicht hinausgekommen. Das heißt, auf diesen Gedanken der Liebe seien sie eigentlich nicht gekommen. Erstens, stimmt das? Und zweitens die Frage, warum ist es tatsächlich, ist das eine Angelegenheit, die erst durch die Offenbarung möglich wurde?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Wenn wir die hippokratische Medizin und die hippokratische Philosophie hinzunehmen, dann waren wir ganz sicherlich dort auf dem Weg. Und wenn auch zur Liebe hin, da war Liebe, kommt im Hippokratischen Eid nicht vor. Es kommen aber Tugenden zutage, Forderungen zutage, die als Erweise der Liebe gelten können. Zum Beispiel, dass Frauen und Männer, Freien und Sklaven, in gleicher Weise behandelt werden sollen, ohne Unterschied des Geschlechtes und der sozialen Stellung, bis hin zu den Sklaven. Darf dem Patienten kein Schaden zugefügt werden, weder durch Unrecht noch durch Unzüchtigkeit. Gerade in der uneingeschränkten Gleichbehandlung aller Menschen tritt ja hier doch schon eine Sicht von Menschen zutage, die man vielleicht aus Ehrfurcht vor dem Leben eines jeden anderen, vielleicht mit einer demokratischen Grundhaltung oder auch schon mit das bezeichnen kann, als das bezeichnen kann, was man neuzeitlich mit Menschenwürde zu umschreiben versuchte. Tatsächlich war ja das alte Griechenland ein Urborn der Demokratie, das darf man ja auch nicht vergessen, mit demokratischen Verfassungselementen. Dennoch war die griechische Demokratie ebenso wie die römische wirtschaftlich und soziologisch auf der Sklaverei aufgebaut. Und im alten Hippokrates spielte die Sklaverei plötzlich überhaupt keine Rolle mehr. Gab es nicht mehr. Das erinnert doch auch an das Neue Testament. Im Galaterbrief heißt es denn, ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave und Freier. Da ist nicht Mann und Weib, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Ähnlich haben wir es im ersten Korintherbrief. Das gleiche, fast ähnliche Formulierungen. Alle seid in einem Leib getauft worden, ob Juden, ob Griechen, ob Sklaven, ob Freie. Und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Hier ist hochinteressant, dass wie Hippokrates und seine Schüler, so hatte auch Paulus und seine Mitarbeiter keine Möglichkeit, die Sklaverei abzuschaffen. Aber sie wussten sich in einem anderen Kontext berechtigt, die Sklaverei einfach abzutun. Für sie hatte sie keine Bedeutung. Auch im Christentum. Und das Christentum geht einen Schritt weiter und sieht jeden Menschen und sieht den Menschen als ein Wesen, welches Ewigkeitswert hat. Die ewige Bestimmung eines jeden Menschen. Ich versuche jetzt mal, die christliche Welt mit diesem Wort zusammenzufassen. Die ewige Bestimmung eines jeden Menschen, die verleiht dem Menschen letztlich seine Würde. Die ist im Griechentum mit der Idee der Gerechtigkeit und mit dem Ziel der Gerechtigkeit auf Harmonia so noch nicht gesehen worden. Wohl im Neuen Testament. Und interessanterweise war in der, wenn ich das noch sagen darf, war ja in der Renaissance ja auch dieser Gedanke da. Da tauchte ja die Menschenwürde plötzlich auf, wurde später als zur Grundlage der Menschenrechte, ein paar Jahrhunderte später aber erst. Da gab es ja doch auch schon Philosophen, die Renaissance, also diesen Rückgriff zur Antike und den Rückgriff auf das Alte und das Neue Testament diese Würde des Menschen sahen. Zum Beispiel Pico della Mirandola, der ja diese berühmte Rede über die Würde des Menschen geschrieben hat, die er nie halten durfte, weil die Zusammenkunft der Philosophen, auch zum Thema Gerechtigkeit übrigens, letztlich gesehen, wenn man das so will, Gerechtigkeit und Liebe, nicht stattfinden durfte, die er eingeladen hatte aus ganz Europa, um mit ihnen diese Fragen zu diskutieren. Dazu hat er die Rede gehalten über die Würde des Menschen, ganz geschrieben, über die Würde des Menschen, Neffe von ihm hatte das später veröffentlicht. Da ist auch interessant, dass hier in der Renaissance bereits Ursprünge waren mit dem Rückgriff nicht nur auf die Antike, sondern auch auf das Alte und das Neue Testament. Wir können sagen, dass in der griechischen Philosophie, soweit sie war, diesen Schritt was die ewige Bestimmung eines jeden Menschen anbetrifft, nicht gehen konnte. Das war Offenbarungswahrheit und Offenbarungswirklichkeit.
Vielen herzlichen Dank, Professor Balkenohr, dass Sie heute Abend bei uns zu Gast waren für diese Ihre Einsichten. Wir sind sehr gespannt, wie es mit diesen beiden Tugenden der Gerechtigkeit und der Liebe weitergeht. Und genau wird es das am 12. August, also in 3 Wochen, wird es damit weitergehen, am 12. August mit den Tugenden Gerechtigkeit und Liebe. Dann der zweite Teil, wir fahren dazu fort. Heute in der Sendung ist des Öfteren vom Eid des Hippokrates die Rede gewesen. Professor Balkenohl hat dazu eine kleine und wirklich hochinteressante, aufschlussreiche Broschüre herausgegeben. Der Eid des Hippokrates, griechischer Urtext, übersetzt, Interpretation, Wirkungsgeschichte und vor allem, ganz wichtig, natürlich auch die heutige Problemlage und dazu auch moderne Dokumente. Ein sehr aufschlussreiches kleines Buch erschienen im Derscheider Verlag. Wenn Sie sich für die näheren Angaben zu diesem Buch interessieren, dann können Sie die gern bei unserem Hörerservice erfragen und natürlich auch im Infofeld zur Sendung auf unserer Homepage horeb.org einsehen. Dort finden Sie dann auch diese Sendung noch einmal in unserem MP3- bzw. Podcast-Angebot. Und natürlich von dieser Sendung können Sie sich auch eine CD bei unserem CD-Dienst bestellen. Noch einmal herzlichen Dank, Professor Balkenohl. Alles Gute nach Osnabrück. Auf Wiederhören.
Wiederhören.